zum Predigtthema. Ich denke, es ist ein Thema, das sehr aktuell ist, weil es, denke ich, jeden Tag in unserem Leben oder vielleicht fast jeden Tag in unserem Leben aktuell ist und vorkommt. Das Thema beruht auf dem Text aus dem 1. Korinther 3 und ich habe es jetzt mal genannt, fleischlich kontra geistlich. Ja, oder die Überschrift könnte auch lauten, fleischlich oder geistlich, und vielleicht erinnert uns diese Formulierung an einen ganz berühmten Satz aus einem Stück von Shakespeare, aus dem Stück Hamlet, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Aber es gibt noch eine viel wichtigere Frage für jeden Menschen, und die lautet, gläubig sein oder nicht gläubig sein, oder Gottes Kind sein oder eben nicht Gottes Kind sein. Und das ist genau die Frage, die darüber entscheidet, wo und wie wir das ewige Leben verbringen werden. Und für uns, die diese Frage durch den Glauben an Jesus Christus beantwortet haben, stellt sich jetzt die Frage, wie wir unser Leben nach dieser Entscheidung, also nach unserer Bekehrung, gestalten, fleischlich oder geistlich. Im Sinn der Fragestellung, wie entscheiden wir uns jeden Tag immer wieder zwischen der Möglichkeit, mich geistlich oder eben fleischlich zu verhalten? Wo positioniere ich mich immer wieder in dieser Auseinandersetzung, fleischlich kontra geistlich? Und das Ganze ist nicht in erster Linie nur eine theologische Fragestellung oder irgendetwas geistlich Abgehobenes, sondern etwas, was sich, so wie ich denke, jeden Tag in unserem Leben abspielt. Und wir wissen, aus Entscheidungen werden Gewohnheiten. Gewohnheiten prägen unseren Charakter, unser Inneres. Und unser Charakter prägt letztlich unser Leben. Für diesen täglichen Kampf nur ein paar Beispiele, die ihr sicher alle aus eigener Erfahrung kennt. Wie reagiere ich, wenn ich ungerecht behandelt werde, oder wenn ich verletzt werde, beleidigt werde oder wenn ich benachteiligt werde, wenn ich mich übergangen fühle? Wie gehe ich mit meinen negativen Emotionen um? Lasse ich sie einfach laufen oder lasse ich sie einfach aus mir raus oder eben nicht? Wie gehe ich mit meinen Möglichkeiten um, die mir gegeben sind, mit meinen Fähigkeiten und Gaben, mit meiner Zeit, mit meinen materiellen Mitteln und Möglichkeiten? Setze ich sie ein für Dinge, die Wert für die Ewigkeit haben oder die eben nur Bestand in dieser Welt haben werden? Dazu gehört auch zu dieser Reihe von Beispielen, wie ist mein Verhalten in der Gemeinde? Da gibt es ja auch ab und zu Spannungen oder Konflikte, und damit nähern wir uns dem Predigttext. Also eine konkrete Frage zum Beispiel, hänge ich mich an bestimmte Leiter oder Prediger oder am besten noch an die immer vollmächtigen Prediger oder sogar Predigerinnen im Fernsehen und Internet und komme dann nicht in den Gottesdienst? Sowas soll es geben, wenn ein bestimmter Prediger dran ist, weil er meine Vorstellungen eines vollmächtigen Predigers nicht entspricht. Oder handhabe ich es so und nehme es so an, wie es Paulus im Korinther 2 beschrieben hat. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruht, sondern auf Gottes Kraft. Wenn man das ernst nimmt, diesen Text, dann wird deutlich, es kommt nicht auf die rhetorischen Fähigkeiten des Predigers an, sondern auf das Wirken des Geistes. Wenn ich in den Gottesdienst gehe und der Predigt zuhöre, dann nicht deshalb, um in einer kritischen Haltung den Prediger zu beurteilen und so innerlich eine Strichliste über seine Fehler mitzuführen, sondern um in einer demütigen Haltung zu hören, was Gott mir heute Morgen durch den Prediger zu sagen hat, indem er den Prediger als sein Werkzeug dazu gebraucht. Das wäre hier der Unterschied zwischen fleischlich und geistlich. Und spätestens jetzt drängt sich die Frage auf, was denn genau diese Begriffe fleischlich und geistlich bedeuten. Und dazu zuerst unser heutiger Predigttext. Das ist 1. Korinther 3, die Verse 1 bis 8. Überschrieben ist dieser Abschnitt hier in der Schlachterübersetzung geistliche Unmündigkeit und Zwietracht in der Gemeinde. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? Wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Paulus knüpfte an das an, was er schon im ersten Kapitel dieses Briefes getadelt hatte. Kapitel 1, ab Vers 11. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Wir wissen nicht, warum sich die Gläubigen dort so an einzelne Brüder gehängt haben, ob sie durch sie zum Glauben gekommen sind, ob sie sie für besonders gute Prediger oder Leiter hielten oder aus irgendeinem anderen Grund. Paulus nennt diese Haltung und die dadurch entstandenen Streitereien als fleischlich, wenn er die Frage so formuliert, seid ihr da nicht fleischlich? Und er bezeichnet nicht nur das als fleischlich, sondern auch Eifersucht und Zwietracht, wie im Vers 3 unseres Textes. Man kann hier zweifellos ergänzen zu dieser Eifersucht und Zwietracht, Hochmut, Selbstgerechtigkeit, Verurteilen anderer, Kritisiererei, geistliche Trägheit und so weiter. Und interessanterweise zählt auch geistliche Unmündigkeit zu den Merkmalen fleischlicher Menschen, wie aus den Versen 1 und 2 hervorgeht. Veranschaulicht wird das durch die Gegenüberstellung von Milch und fester Speise. Die Unmündigen, also die geistlichen Babys, vertragen nur Milch, keine feste Nahrung. Gut, jetzt könnte man fragen, was ist verkehrt an der Milch? Babys können nun mal nur Milch vertragen. Schauen wir uns zum Verständnis eine ähnliche Stelle aus dem Hebräerbrief an, Kapitel 5, Vers 12. Und dort lesen wir: Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Vor diesen Versen steht noch: weil ihr träge geworden seid zum Hören. Und das behalten wir jetzt bitte so im Hinterkopf. Warum bezeichnet also Paulus die Unmündigkeit der Korinther als fleischlich? Weil sie längst Gereifte hätten sein müssen, die es nach fester Speise hungert, die nicht mehr in den Anfangsgründen der Aussprüche Gottes festhängen und wie geistliche Babys behandelt werden wollen. In vielen Gesprächen höre ich immer: dies oder jenes, das muss schon Gott machen oder der Heilige Geist. Nach dem Motto: der Heilige Geist wird schon richten. Ich frage mich hier: warum hat es der Heilige Geist bei den Korinthern eben nicht gerichtet? Warum hat er bei ihnen nicht das notwendige geistliche Wachstum geschenkt? Der Vorwurf des Paulus richtet sich natürlich nicht an den Heiligen Geist, sondern an die Korinther, wenn er sagt: solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch herrschen, seid ihr fleischlich. Und für uns, um an das Beispiel vorhin anzuknüpfen: solange wir uns über unsere Geschwister, über den schlechten Prediger, über den schwachen Leiter, über den oder den Bruder oder diejenige Schwester stellen, schlecht über andere und nicht versöhnlich miteinander reden, handeln wir eben fleischlich. Und wenn Gläubige in einer fleischlichen Haltung verharren, träge sind zum Hören und auf Durchzug schalten, wenn sie Ermahnung nicht hören wollen, kann und will der Heilige Geist nicht an ihnen wirken. Und das ist genau das, wofür Paulus sie tadelt. Sie waren offensichtlich nicht bereit, von fleischlichen Verhaltensweisen zu lassen und sich auf geistliches Wachstum einzulassen. Noch ein paar Worte zur Milch und fester Speise. Milch ist genauso ein wertvolles Nahrungsmittel wie feste Speise, aber eben alles zu seiner Zeit. Wenn ein Fünfjähriger noch an der Flasche hängt, stimmt irgendwas nicht. Und wenn langjährige Gläubige immer noch geistliche Nahrung in Milchform brauchen und feste Speise nicht vertragen, ist da auch irgendwas schiefgelaufen. Konkret könnte das heißen: wenn wir jeden Sonntag nur davon predigen sollen, wie sehr uns doch Gott liebt, und Begriffe wie Gottesfurcht, Gericht, Gehorsam und Unterordnung oder gar Gemeindezucht schon Reizwörter sind, die das werte seelische Wohlbefinden durcheinander bringen, dann verhindert das Verharren in der Milchphase geistliches Wachstum und Reifwerden, also das, was Paulus bei den Korinthern und bei den Empfängern des Hebräerbriefes beanstandet und als fleischliches Verhalten bewertet. Aber nun zur Frage: was es mit diesem fleischlich und geistlich Sein auf sich hat. Klar geworden ist sicher, dass der Begriff fleischlich negativ besetzt ist, etwas, das den Gläubigen an seiner geistlichen Entwicklung hindert. Zum Begriff Fleisch und daraus eben abgeleitet das Eigenschaftswort fleischlich werden wir in der Bibel keine genaue und umfassende Definition finden. Das heißt, wir müssen uns aus den verschiedenen Stellen der Bibel dazu ein Bild machen. Vielleicht ist die einfachste Erklärung zu diesem Begriff Fleisch in unserem heutigen Kontext die Aussage, dass es die sündige Natur des Menschen ist oder der Teil unseres inneren Menschen, der die Quelle all dessen ist, was gegen Gott gerichtet ist, gegen sein Wesen und gegen seinen Willen. Jeder Mensch, der ohne Gott lebt, führt nach den Aussagen der Schrift ein Leben im Fleisch, in dem Sinn, dass er von diesem Fleisch eben beherrscht, angetrieben und gesteuert wird. Das Bibellexikon beschreibt diesen Menschen folgendermaßen, und ich finde das sehr zutreffend: Der Mensch, der nicht Gott, seinen Schöpfer und Herrn, sondern sich selbst in den Mittelpunkt seines Lebens, seines Denkens und Wollens rückt, der nicht auf Gottes Ehre, sondern auf den eigenen Ruhm aus ist. Also ganz einfach gesagt, es ist der Mensch, der sich selbst in allen Belangen und Dingen in den Mittelpunkt seines Lebens stellt und eben danach handelt. Soweit die Feststellung, dass also der ungläubige Mensch in der Wesensart des Fleisches lebt. Für uns als gläubige Menschen ist es aber entscheidend zu wissen, dass das Fleisch in uns bei unserer Bekehrung und Wiedergeburt eben nicht erlöst und auch nicht ausgelöscht wurde. Es wurde außer Wirksamkeit gesetzt, so lesen wir in Römer 6,6, was bedeutet, dass es zwar seine Herrschaft über uns verloren hat, aber nicht verschwunden ist und deshalb weiter sein Unwesen treiben und uns zur Sünde reizen kann. Na, so ist es zu erklären, dass Paulus das verkehrte Verhalten seiner Brüder in Korinth, also gläubigen Menschen, als fleischliches Verhalten bezeichnen kann. Was kann nun dieses Fleisch, diese sündige Natur in uns bewirken oder wie äußert sie sich so nach außen sichtbar, sowohl beim Ungläubigen als auch beim gläubigen Menschen? Zuerst sind da natürlich diese klassischen, eindeutig erkennbaren Sünden zu nennen, wie sie in Galater 5,19 aufgezählt sind. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind. Und jetzt kommt ein ganzer Sündenkatalog: Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Eine weitere zutreffende Beschreibung für die Auswirkungen oder für die Folgen des Fleisches in uns finden wir in 1. Johannes 2,16, auch eine ganz bekannte Stelle. Denn alles, was in der Welt ist, ist Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Das Fleisch bringt neben diesen groben Sünden, wie wir sie gerade gehört haben, auch diese sündigen Haltungen hervor: Fleischeslust, Augenlust und Hochmut. Und die Lust des Fleisches, wie es hier formuliert wird, sucht die Erfüllung im Leben in allen möglichen Dingen, die die Welt anbietet, seien sie von offener Begierde bestimmt oder auch kulturell feinsinnig motiviert, aber immer eben ohne Gott oder beim gläubigen Menschen an Gott vorbei oder neben Gott. Und Augenlust und Hochmut bedeuten alle sündhafte Streben nach sinnlichem Genuss aller Art, alle Begierden, die über unsere Augen, also über visuelle Eindrücke in unser Herz gelangen. Und der Hochmut bedeutet eben alle Unabhängigkeit von Gott, Selbstgerechtigkeit und Stolz, alles falsche Streben nach Ehre, Macht und Bedeutung. Und in einem weiteren Sinn umfasst es alle unsere inneren Haltungen und Motivationen, Gedanken und Wünsche, alle unsere Handlungen, die uns von Gott fernhalten oder von Gott wegbringen, die uns davon abhalten, so zu leben, wie es sich Gott von uns wünscht und wie es uns die Schrift zeigt. Dazu gehören auch die Dinge, die für sich genommen nicht sündig sind, wie zum Beispiel der Gebrauch der vielfältigen Medien in unserer Zeit. Aber wenn sie falsch gebraucht werden, uns geistlich negativ beeinflussen. Auch wenn dieses Fleisch als Überrest des alten Menschen in uns noch vorhanden ist, sind wir seinem Treiben nicht hilflos ausgesetzt, sondern können es, und jetzt kommen wir zum erfreulicheren Teil der Predigt, in die Schranken weisen und seine Versuchung zur Sünde überwinden. Im Römer 8,12 ist es so formuliert: So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Ja, und wie passiert das? Durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in jedem Gläubigen wohnt und präsent ist. Noch ein Vers aus dem Römer 8. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. So wie wir als Ungläubige im Fleisch und aus dem Fleisch heraus gelebt haben früher, so leben wir jetzt als Gläubige im Geist oder wie es hier formuliert wurde, nach der Wesensart des Geistes, weil der Geist Gottes, mit dem wir bei der Wiedergeburt versiegelt worden sind, in uns Wohnung genommen hat. Das Fleisch und der Geist Gottes in uns leben aber nicht einfach so nebeneinander her, sozusagen in einer friedlichen Koexistenz oder in einem friedlichen Wettbewerb, sondern schließen sich von ihrem Wesen her aus, stehen sich unversöhnlich gegenüber, weil, und das lesen wir auch im Römer 8, nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Noch deutlicher sagt es uns der Galaterbrief 5,17, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Sicher auch eine Erfahrung, die jeder von uns immer wieder machen muss, dass wir nicht das tun, was wir eigentlich wollten oder umgekehrt, das tun, was wir nicht wollen. Und das passiert eben genau dann, wenn sich das Fleisch im Widerstreit gegen das Fleisch durchsetzt oder wenn wir es zulassen, dass sich das Fleisch eben gegen den Geist, gegen das, was eigentlich richtig wäre in der Situation, Raum geben und sich durchsetzen lassen. Es gibt also im Herzen eines jeden Gläubigen einen Kampf zwischen dem Fleisch und dem Geist Gottes in uns. Fleischlich kontra geistlich war das Thema, oder für uns hoffnungsvoller ausgedrückt, umgekehrt, nämlich geistlich kontra fleischlich. Und warum hoffnungsvoller? Weil der Geist Gottes in uns und nur er das Fleisch dauerhaft in Schach halten und überwinden kann. Weil der Geist Gottes in uns ganz einfach eben stärker ist als unser Fleisch. Es ist der tägliche Kampf, von dem ich am Anfang gesprochen habe und dem sich keiner von uns entziehen kann, ob wir das wollen oder nicht oder ob uns das jetzt bewusst ist oder nicht. Wenn wir uns davor drücken, vor diesem Kampf, die Dinge einfach laufen lassen, unser Herz mehr oder weniger dem Fleisch überlassen, werden wir ein armseliges, mühsames Leben mit einem frustrierenden Auf und Ab als getriebene Christen führen, die ein Spielball des Fleisches in uns geworden sind. Und wenn ich gerade gesagt habe, dass es letzten Endes die Kraft des Heiligen Geistes in uns ist, die das Fleisch überwinden kann, heißt das nicht, dass wir hier als unbeteiligte Beobachter mit dabei sind, wie der Geist sozusagen diesen Job für uns erledigt. Die Schrift gibt uns dazu eine einfache, Anweisung. Auch im Galater 5, die Verse 25 und 16, lesen wir die beiden Verse hintereinander. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Und dann der Vers 16, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Diese beiden Verse spiegeln das wider, was wir im gesamten Neuen Testament als Prinzip finden. Zuerst wird uns gesagt, was uns von Gott geschenkt ist, und dann erst werden wir dazu aufgefordert, dieses Geschenk in Gebrauch zu nehmen, es für unser Leben nutzbar zu machen, um damit Gott zu dienen. Fangen wir also an mit dem, was uns von Gott geschenkt worden ist, nämlich mit dem Heiligen Geist. Jedem Gläubigen wurde bei seiner Wiedergeburt der Geist Gottes geschenkt. Und dieser Geist Gottes ist keine Kraft, die wir uns irgendwie eingefangen haben und die wir uns jetzt zunutze machen können, sondern eine Person. Und eine Person und auch die Person des Heiligen Geistes ist unteilbar. Wir haben ihn, den Heiligen Geist, oder eben nicht. Wir können ihn also nicht ein bisschen und ein bisschen mehr oder vielleicht sogar ganz viel von ihm haben. Genauso wenig gibt es ein Leersein oder ein Vollsein mit dem Heiligen Geist. Wie gesagt, entweder wir haben ihn oder wir haben ihn nicht. Deshalb brauchen wir auch nicht, um den Heiligen Geist oder den Empfang des Heiligen Geistes zu beten, und auch nicht, um eine besondere oder sogar erneute oder eine zweite Erfüllung mit ihm. Es gibt im gesamten Neuen Testament kein Gebet um Erfüllung mit dem Heiligen Geist und auch kein direktes Gebet zu ihm. Was die Stelle in Epheser 5,18 bedeutet, sich vom Geist erfüllen zu lassen, darauf komme ich gleich zu sprechen. Damit der uns geschenkte Geist in uns wirken kann, ist eben unser Mitwirken erforderlich. Und das wird leider oft übersehen. Die Schrift nennt hier zwei Dinge dazu, und zwar negativ formuliert, das heißt zwei Dinge, die wir vermeiden müssen. Die erste Stelle ist aus dem Epheser 4,30, und dort lesen wir: Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Also, wir sollen den Geist Gottes nicht betrüben. Was hat es mit diesem Betrüben auf sich? Betrüben ist eigentlich ein Wort der Liebe oder im Rahmen einer Liebesbeziehung. Man kann jemand, dem man völlig egal ist, nicht betrüben. Man kann den ärgern, verletzen oder sonst was, aber nicht betrüben. Den Heiligen Geist betrüben heißt, jemanden, der dich liebt, Schmerz zu bereiten. Und was kann ihn betrüben? Ja, ganz einfach, alles, was seinem Wesen und dem, was er in uns wirken möchte, widerspricht. Vor allem aber unser Ungehorsam gegenüber dem, was er uns schon offenbart und klar gemacht hat. Und gleich nach dem Vers 30, wo das steht, werden als Beispiele eben Bitterkeit, Grimm, Zorn, Bosheit genannt. Das Zweite, was wir vermeiden müssen, das steht im 1. Thessalonicher 5,19. Den Geist dämpft nicht. Den Geist betrüben heißt, wenn wir zur Versuchung aus dem Fleisch und der daraus folgenden Sünde Ja sagen. Den Geist dämpfen heißt, wenn wir Nein zu Gott sagen, der uns durch die Heiligung seinem Sohn immer stückweise ähnlicher machen will. Und beides, das Betrüben und das Dämpfen, hat zur Folge, dass sich der Geist zurückzieht und nicht wirken kann, dass seine Kraft eben nicht zum Ausdruck kommt. Und dieser Zustand ist das Gegenteil von Vollgeistes sein oder mit dem Geist erfüllt sein. Je weniger wir den Geist in diesem Sinn betrüben oder dämpfen, sprich ausbremsen, desto mehr können wir erfüllt werden von seinem Wirken, von seiner Kraft. Und ich denke, er sehnt sich dann auch das Leben jedes Einzelnen, in dem er wohnt, ganz zu erfüllen. Das heißt, dass wir ihm immer mehr Raum in unserem Herzen gewähren und immer mehr Lebensbereiche von ihm regieren lassen. Die Aufforderung, uns vom Geist erfüllen zu lassen, bedeutet genau das. Es bedeutet nicht, uns nach einer zusätzlichen Portion an Heiligem Geist auszustrecken, die uns Gott dann irgendwie vom Himmel runterschickt, sondern das, was wir bereits haben, wirken zu lassen. Eine weise, gläubige Frau hat es mal so formuliert: Du wirst in dem Maß erfüllt werden, als du den Raum dafür machst. Und kürzlich habe ich mal auch eine sehr zutreffende Definition noch gelesen. Erfüllt mit dem Heiligen Geist heißt nicht, dass wir mehr an Heiligem Geist haben, sondern dass er mehr von uns hat. Das heißt, dass er immer mehr von uns oder über immer mehr von uns verfügen kann. Soweit zu dem, was uns von Gott geschenkt ist, und jetzt zu dem, wie wir es im täglichen Leben einsetzen können. Nochmal als Wiederholung: Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Das ist der Weg, den uns die Schrift aufzeigt. Mit anderen Worten, lebt so, wie es dem Wesen des Heiligen Geistes entspricht. Lasst den Heiligen Geist in euch wirken, so wie wir gerade gehört haben. Dann werdet ihr dem Fleisch nicht mehr auf den Leim gehen. Es steht hier nicht: Kämpft gegen die Lust des Fleisches in euch mit Hilfe des Heiligen Geistes. Und das ist jetzt keine spitzfindige Wortklauberei, sondern ein entscheidender Unterschied. Und hier wird ein weiteres Prinzip im Handeln Gottes sichtbar. Nirgendwo werden wir aufgefordert, aktiv gegen den Teufel, gegen die Sünde oder gegen das Böse zu kämpfen, sondern dem Bösen zu widerstehen, uns von ihm abzuwenden, was auch Buße und Bitte um Vergebung beinhalten kann, und uns bewusst dem Guten zuzuwenden und es in die Tat umzusetzen. So wie es zum Beispiel in Jakobus 4,7 formuliert ist: So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Also es steht hier nicht: Kämpft gegen den Teufel, sondern widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Im Kolosserbrief lesen wir, dass wir den alten Menschen ablegen, also nicht bekämpfen sollen und dann den neuen anlegen sollen. Die Waffenrüstung im Epheserbrief Kapitel 6 besteht nur aus Verteidigungswaffen. Auch dieses Schwert, was hier genannt wird, ist, wenn die historischen Erklärungen richtig sind, ist dieses Kurzschwert gemeint, was damals zur Verteidigung benutzt wurde. Und im Römerbrief lesen wir dann ganz eindeutig, Kapitel 12, Vers 21: Lasst dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Also das Böse durch das Gute überwinden und nicht direkt und unmittelbar gegen das Böse ankämpfen. Und dieser Vers gilt nicht nur für das Böse, das von außen auf uns zukommt, sondern auch für das Böse, das sich in uns durch unser Fleisch äußert. Und der Garant, dass dieses Leben im Geist, dieses Wandeln im Geist gelingen kann, ist der Geist Gottes in uns. Und dieser Wandel erfordert aber, wie schon erwähnt, unser Mitwirken. Ein schönes Bild dafür, um das zu verdeutlichen, ist vielleicht ein Segelboot, das vom Wind angetrieben und fortbewegt wird. Der Wind allein aber reicht nicht. Wenn der Segler das Segel nicht setzt oder falsch setzt, bewegt sich gar nichts, auch wenn der Wind kräftig weht. Der Wind ist das Wirken, die Kraft des Heiligen Geistes, Und wir müssen die Segel richtig setzen, das heißt so leben, dass er in uns und durch uns arbeiten und seine Kraft entfalten kann. Und wir sehen auch in der Schrift, wie der Heilige Geist in diesem Kampf Geist gegen Fleisch für uns arbeitet. Und dazu ein paar Beispiele. Im Römer 8,14 heißt es, denn diejenigen, die von Gottes Geist gelenkt werden oder getrieben werden in einer anderen Übersetzung, sind Kinder Gottes. Und daraus folgt umgekehrt, als Kinder Gottes sind wir nicht auf uns gestellt, auch nicht im Kampf oder in der Auseinandersetzung zwischen Fleisch und Geist. Und der Heilige Geist will jeden Gläubigen von innen her motivieren, lenken, leiten, bewahren, auch vor den Versuchungen und sicher begleiten. Wir wissen, dass es die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, die Welt von der Sünde zu überführen. Das ist diese bekannte Stelle aus dem Johannes 16. Und keiner von uns hätte sich ohne dieses Werk des Geistes bekehrt. Und er tut es aber auch weiterhin in uns, deckt Sünde auf, zeigt uns unsere Ausreden und die Hintertürchen, die wir uns basteln und mit denen wir uns selber betrügen, unsere verborgenen, sündigen Beweggründe und bewirkt in uns eine Traurigkeit, die Paulus so beschreibt. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. 2. Korinther 7,10. Ein weiteres Werk des Heiligen Geistes finden wir in Johannes 14,26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und gerade dieses Erinnern ist, denke ich, ein äußerst wertvoller Dienst des Geistes in uns. Wenn wir mitten in den typischen Situationen des alltäglichen Lebens sind und spontan erst einmal dem nachgeben, was unser Fleisch fordert oder was unser Fleisch gern möchte, erinnert er uns an das, was wir eigentlich wissen und an das, was wir tun oder lassen sollten. Darüber hinaus ist es der Heilige Geist, der uns das Wort Gottes aufschließt und erst in der Tiefe verstehen und zu unserem Eigentum werden lässt. Und aus diesem Grund betet Paulus zum Beispiel Epheser 1,17, dass der Gott unseres Herrn, Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Ohne diese erleuchteten Augen des Verständnisses wird das Wort Gottes nicht lebendig und wirksam in uns werden können. Wir sehen also, welch gewaltiges Werk der Geist Gottes in uns tun will, auch und gerade in dieser Auseinandersetzung zwischen unserem Fleisch und dem Geist. Unsere Aufgabe ist es, dieses Angebot im Glauben anzunehmen, es in Anspruch zu nehmen und in uns wirksam werden zu lassen. Unsere Verantwortung besteht darin, dass wir uns völlig auf den Geist in uns verlassen. Im Geist zu wandeln, kann man auch so formulieren, sich auf die Fähigkeit und Kraft des Gottes, der in uns wohnt, uneingeschränkt zu verlassen. Und wir brauchen dieses unverbrüchliche Vertrauen in den Heiligen Geist, dass er tut, wozu er gekommen ist und was nur er allein in uns und für uns tun kann. Dieses Vertrauen ist die Grundlage für unser Mitwirken am Werk des Heiligen Geistes in uns. Und über die Voraussetzung, dass er in uns wirken kann, haben wir schon gesprochen, dass wir uns reinhalten, unsere tägliche Fuß- Waschung vornehmen, denn Gottes Geist wird nur gereinigte Gefäße füllen. Wie kann unser Mitwirken ganz praktisch aussehen in dieser täglichen Auseinandersetzung zwischen Geist und Fleisch in uns? Im Galaterbrief lesen wir, was der Heilige Geist in uns hervorbringen möchte. Gleich nach diesem Sündenkatalog, den wir vorhin schon gelesen haben, ist jetzt im Galater 5,22 die Frucht des Geistes, aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. An erster Stelle steht die Liebe. Die Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten, zu unseren Geschwistern. Ein Beispiel dazu finden wir in 1. Petrus 1, Vers 22. Ich lese jetzt ausnahmsweise aus einer modernen Übersetzung. Dort heißt es: Jetzt könnt ihr einander aufrichtig lieben, denn ihr wurdet von eurer Schuld befreit, als ihr die Wahrheit Gottes angenommen habt. Deshalb sollt ihr euch wirklich von Herzen lieben. Wie ist hier die Reihenfolge? Sie haben sich von ihrer Schuld abgewandt und sind befreit und gereinigt worden, indem sie sich bewusst dem Guten, hier der gebotenen Liebe, also der Wahrheit Gottes zugewandt haben. Dann waren sie dazu befähigt, wie es in anderen Übersetzungen dieses Verses heißt, einander aufrichtig zu lieben. Sie haben nicht aus eigener Kraft gegen die mangelnde Liebe angekämpft, sondern sich der Wahrheit zugewandt und wurden dadurch zur Liebe befähigt. Wenn wir es mit zum Beispiel Zorn und Ärger zu tun haben, macht es keinen Sinn, zornig über unseren Zorn zu werden und gegen ihn unmittelbar anzukämpfen, sondern uns davon abzuwenden, uns durch das Bekennen reinigen zu lassen und uns bewusst dem zuzuwenden, was ihm entgegengesetzt ist: Sanftmut, Güte, Freundlichkeit, im Vertrauen darauf, dass der Heilige Geist uns in diese Gottgewirkten Charaktereigenschaften hineinführen wird. Natürlich nicht von sofort auf gleich, aber in kleinen Schritten. Und mit jeder bestandenen Herausforderung, mit jedem Überwinden, wächst unsere Zuversicht und verliert die Sünde ein Stück weit ihre Anziehungskraft und wächst unser Vertrauen auf das Wirken des Geistes Gottes in uns. Wie wir schon am Anfang gehört haben, werden aus jetzt geistlichen Entscheidungen geistliche Gewohnheiten, die unseren Charakter prägen und umformen werden, hin immer mehr zur Ähnlichkeit mit Jesus, unserem großen Vorbild, wenn wir auf diesem Weg der Heiligung bleiben und weitergehen. Und dieser Weg wird natürlich uns einiges abverlangen, wenn wir uns wirklich auf ihn einlassen. Er wird uns unsere Bequemlichkeit kosten und wir müssen unsere Komfortzone verlassen. Wir dürfen uns nicht länger einfach so durchs Leben treiben lassen. Wir müssen jetzt oder mehr als bisher darauf achten, was sich in unseren Herzen abspielt, was wir da hineinlassen und was aus unserem Herzen da so alles zum Vorschein kommt. Wir werden uns mit unseren Charakterschwächen und verborgenen Motiven auseinandersetzen müssen. Wir werden wahrscheinlich Dinge aufgeben müssen, bei denen wir bisher uns falschen Trost und oberflächliche Ersatzbefriedigung statt wirklicher Erfüllung geholt haben. Vielleicht werden wir uns auch einsamer fühlen, weil möglicherweise nur wenige diesen Weg mitgehen werden. Aber was gewinnen wir, wenn wir diesen Weg konsequent gehen? Auf jeden Fall so viel, dass dieser Weg jeden Preis wert ist. Dieser Weg der Heiligung ist befreiend, weil wir jede Menge Ballast und Altlasten abwerfen können, verloren gegangene Freude und Motivation werden wieder zurückkehren. Und wir werden immer besser bewahrt sein vor den Angriffen von außen und den Versuchungen des Fleisches in uns. Jeder von uns hat den Wunsch, Spuren im Leben zu hinterlassen, die Wert für die Ewigkeit haben und Spuren, die andere Menschen auf den Weg zum Herrn Jesus bringen. Was wird wohl die Menschen, die uns kennen, am ehesten dazu bewegen, sich für Jesus zu interessieren und zu öffnen, gerade in unserer Zeit einer orientierungsloser und kälter werdenden Welt? Sicher ein durch den Weg der Heiligung verändertes und authentisches Leben, das sich deutlich abhebt von der Prägung durch den aktuellen Zeitgeist und das den Charakter Jesu durchschimmern lässt und eine große Anziehungskraft auf diese Menschen entfalten kann. Sollte nicht das schon allein genug Motivation sein, uns auf diesen Weg einzulassen? Mit dieser Motivation als Grundlage dürfen wir uns dann darauf verlassen, was uns Paulus in Philipper 2,13 versprochen hat, dass er, also unser Herr, das Wollen und auch das Vollbringen schenken wird. Amen.